Gut, also ich habe die Ehre, den Tagesabschluss zu machen, aber auch die undankbare Aufgabe quasi zwischen euch und den Büchern und vielleicht Essen und Trinken zu stehen. Deswegen will ich versuchen, das etwas unterhaltsam mit dem Augenzwinkern zu machen. Nicht unerwartet ist Open Source ein Thema, das wir hier beim Typix, beim Typo Linux Tag haben. Und meine provokante Frage ist, ist da alles ganz einfach oder? Man kann Open Source oder quelloffene Software überhaupt offene Standards und alles Mögliche aus verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Zielgruppen, in verschiedenen Bereichen beobachten. Ich komme jetzt aus dem Bereich von einem großen Rechenzentrum, von einer großen Firma, international aufgestellt, mit tausenden von Entwicklern weltweit verteilt. Und das ist quasi der Hintergrund der Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Zum Erfolg von Open Source brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Vor 20, 30 Jahren hätte man das vielleicht nicht gedacht, aber inzwischen ist es quasi das Modell, wie ich Software entwickle, nicht nur Software, sondern teilweise auch Hardware, wie ich mein Geschäftsmodell betreibe. Und es ist sogar deutlich mehr als das. Es ist eigentlich das Mittel, das ich benutze, um zusammenzuarbeiten, um Kollaboration zu machen oder auch Ideen zu entwickeln, Innovationen in meiner Firma oder außerhalb der Firma zu betreiben. Und so gibt es noch viele gute Bemerkungen über Open Source. Kurz und gut, wenn ich das mache, habe ich auf jeden Fall gewonnen, dann kann ich nicht mehr verlieren. Und wenn ich mir das einfach so vor Augen halte, dann ist die Frage, ja, ist das nicht alles ganz einfach, tatsächlich mit dem Ja zu beantworten, wir könnten quasi jetzt schon aufhören. Tatsächlich aber, wenn man einen kleinen Realitätscheck macht, sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Und insbesondere die Firmen oder die Umgebung, die ich eingangs erwähnt hatte, große, gewachsene Rechenzentren, große, gewachsene IT-Umgebungen, wo sich Open Source so im Laufe der Zeit quasi so hineingeschlichen hat, verbreitert hat, einen gewissen Standard erhoben hat, da sieht man dann Sachen, die tatsächlich nicht so einfach zu verwalten sind. Zum Beispiel sieht man da zehntausende Versionen von Python oder Perl oder Linux-Varianten aller möglichen Sorten. Und es ist quasi ein Saustall, den man quasi nicht mehr beherrschen kann und der einen erschlägt. Und es wäre überaus glücklich, wenn all diese verwendeten Softwareteile auch auf dem aktuellen Stand sind. Tatsächlich ist es oft so, dass das einfach ein bisschen liegen bleibt und man da Softwarestände von vor 3 Jahren, vor 4 Jahren oder sogar vor 5 Jahren findet. Aber damit nicht genug. Das ist ja alles frei, das kann man einfach so benutzen, sodass es also nicht unwahrscheinlich ist, dass hier Softwareteile miteinander kombiniert werden, die Lizenzen haben, die zwar Open-Source-Lizenzen sind, aber miteinander nicht kompatibel oder zumindest nicht kompatibel in der Art und Weise, wie sie verwendet werden von der IT-Umgebung oder wie sie an den Kunden weitergegeben werden. Und so könnte ich noch mehr Beispiele aufzählen. Letzten Endes, was bleibt, ist, dass man eine Zeitbombe da ticken hat, das vielleicht weiß oder nicht weiß, spätestens aber dann realisiert, wenn es so oder so aussieht. Nun stellt sich die Frage, ja, vielleicht ist es doch nicht sein, vielleicht sollte man das auch gar nicht machen, vielleicht ist das einfach nur so ein Mythos mit diesem Open Source, das hat irgendjemand erfunden und das lässt sich einfach gut verkaufen. Tatsächlich, die Idee und auch erfolgreiche Firmen, Red Hat, SUSE oder andere Namen zu nennen, ist tatsächlich schon lange in der Wirtschaft ökologisch attraktiv, die Firmen machen Gewinn, sie wachsen, stellen immer wieder Leute ein. Das heißt, es muss irgendwie einen Weg geben, um Open Source tatsächlich als Benutzer oder auch als Beitragender zu betreiben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich das Ganze anpacken kann, um es ein bisschen richtiger zu machen als das, was ich gerade gezeigt habe. Und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, um das aufzuziehen, die ersten Schritte in der eigenen Firma zu machen. Hier für diesen Vortrag habe ich folgende Idee gewählt. Ich gucke mir das Ganze mal aus der Seite der Leute an, die nur benutzen, das heißt, sie konsumieren Open Source Software. Und dann aus der anderen Seite Leute, die beitragen wollen, aber auch wieder im Firmenumfeld zu freier Software, zu Open Software. Fangen wir mit der einfachen Seite an, also die Leute, die praktisch nur auf der Bezugsseite sind. Hier möchte ich nochmal auf 3 sogenannte Wahrheiten eingehen, mit denen der Open Source Gedanke ursprünglich und weiterhin sehr stark vorwärts getragen wird, die aber hundertprozentig so nicht stimmen. Zum Beispiel, dass man da auf jeden Fall komplett frei von irgendeinem Hersteller ist. Das hilft natürlich, um die Sache in die Firma reinzubringen und hat auch zum Wildwuchs bis zu einem gewissen Grad beigetragen, weil so wie es hier dasteht, funktioniert es eigentlich nur, wenn man die vollständige Kontrolle über den Quellcode hat und den eben durch eigene Mitarbeit so weiter treibt. Da gibt es viele versteckte Fallen, sodass man doch irgendwie ein sogenanntes Vendor-Login bekommt. Ich denke, das Vendor-Login an sich ist sowieso ein Konstrukt aus alter Zeit. Man muss heutzutage Partnerschaften eingehen. Es geht nicht mal, dass man alles alleine macht, aber man muss das dann wirklich auch wollen und sehenden Auges tun an der Stelle. Ja, Open Software kostet nichts, ist ja frei, kann man benutzen, kann ich einfach runterladen und so benutzen. Auch so ein Mythos, der so nicht stimmt. Ja, bestimmte Sachen sind freier zugänglich als woanders, aber in bestimmten Umfällen muss ich dann trotzdem Geld in irgendeiner Weise in die Hand nehmen, sei es da, um dass ich extern Support bezahle, dass ich eben regelmäßig Sicherheitsupdates erhalte, um mit irgendwelchen internen oder auch extern Regularen konform zu gehen. Aber selbst wenn ich die Betriebsunterstützung komplett aus dem eigenen Hause mache, kostet mich das auch was. Ich muss die Leute bereitstellen, ich muss die Leute auch schulen und so weiter. Der erste Ansatz ist einfacher und auch hier gibt es versteckte Fallen, dass man anfängt mit einer freien Variante was auszuprobieren und wenn es dann aber darum geht, das Ganze in einem großen IT-Betrieb zu betreiben, mit Rechenzentren über die Welt verteilt, dann stellt man fest, manch dieses bestimmte Feature, das gibt es gar nicht Open Source, das muss ich mir dazu kaufen und dann sieht die Rechnung nämlich auf einmal eine andere aus. Ja, und natürlich die Freiheit ist ja alles unter Open Source Lizenzen, da kann ich ja machen damit mehr oder weniger, was ich will. Aber ich hatte vorhin schon angedeutet, ganz so ist es leider nicht. Im Gegenteil, diese Lizenzen helfen mir eigentlich genau festzulegen, das darf ich tun und das darf ich nicht tun. Sie machen also nicht Tor und Tür weit auf, sondern sie sagen mir eigentlich, wie ich die Software, den Quelltext oder auch das resultierende Produkt richtig benutze. Diese Sachen, wenn man sie quasi als Mythos einfach so hernimmt und denkt, das stimmt so schwarz und weiß, wie es da geschrieben ist, die helfen einem quasi dann an so einer Stelle zu ändern mit meinem Betrieb. Aber das wollen wir ja nicht. Sprich, ich muss das Ganze ein bisschen begleiten. Und hier kommt das hässliche Wort von Governance natürlich wieder rein. Und zu Governance gehören viele, viele Elemente. Wichtiges dabei ist natürlich, dass ich irgendwie das Ganze mit einem Prozess begleite, dass ich halt festlege, okay, wie kriege ich denn Open Source Software in meine Landschaft hinein, wie begleite ich sie durch verschiedene Versionen und wie sorge ich auch dafür, dass das Ding sauber wieder verschwindet, wenn ich es nicht mehr haben möchte. Dazu gehört auch, dass ich natürlich ganz genau weiß, was beim Rechenzentrum oder bei meiner IT-Umgebung tatsächlich verwendet wird, was die Leute vielleicht irgendwann mal runtergeladen haben. Und die schwierige Arbeit ist dabei, erstmal zu erfassen, wenn ich das nicht gemacht habe, was habe ich denn überall, was läuft denn auf jeden einzelnen PC-Server oder da im Heimatverzeichnis oder da vielleicht bloß im Temp abgelegt. Die schwierigste Arbeit ist aber mit den Leuten. Das alles andere ist Technologie, das kann ich irgendwie meistern. Aber das Ganze steht und fällt mit den Leuten. Ich brauche Leute, die hier Verantwortung übernehmen, die sagen, okay, das übernehme ich jetzt. Ich habe dafür den Hut auf und ich weiß auch, mit wem ich reden muss, dass diese Prozesse eingehalten werden, dass diese Patches installiert werden, dass diese Regeln befolgt werden. Und diese Leute müssen nicht nur streng sein in gewisser Weise, sondern auch gute Kommunikatoren. Sie müssen die Leute abholen, müssen das Ganze nach draußen tragen und müssen auch der großen Organisation helfen, quasi diese Prozesse anzunehmen, dass es was Gutes ist und dass man sie nicht einschränken möchte. Governance, Prozesse, vielleicht Produktmanager oder Leute, das ist ein Konstrukt, dass es nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal ist für die Verwaltung von Open Source Software in einem Unternehmen. Das gibt es genauso viel proprietäre Software und von daher kennt man das eigentlich schon. Man muss also gar nicht bei Null anfangen, sondern man kann die Sachen eigentlich schon wiederverwenden, was man hier gemacht hat. Dabei gibt es zwei wichtige Sachen zu beachten. Genau drauf schauen, was ihr gemacht habt und macht es so leicht wie möglich, dass die Leute es einfach annehmen können, dass es möglichst wenig Schritte sind, dass es sehr, sehr schnell ist. Sonst werden die Leute ganz schnell das als die alte Governance erkennen und sagen, nee, die behindert mich nur in meiner Arbeit, in meinem innovativen Denken. Und die werden natürlich mit diesem innovativen Denken Möglichkeiten finden, diese Prozesse zu umgehen. Und man macht das Ganze nur schlimmer, als es vorher war. Gut, wechseln wir auf die andere Seite. Wie sieht es denn aus, wenn ich quasi Software herstelle und Open Source benutzen möchte oder auch dazu beitragen möchte? Und auf den zweiten möchte ich den Fokus legen. Hier ist es so, dass in jeder Firma das eigentlich ein bisschen anders ist. Es gibt kein Allgemeinrezept. Es gibt ein paar Regeln, und auf die will ich kurz eingehen, die man beachten sollte. Im konkreten Fall muss dann aber jeder IT-Betrieb oder jede IT-Landschaft selber den Weg beschreiten. Und das ist mein erster Ratschlag. Nehmt nicht an, dass quasi alles schon vorgezeichnet ist, sondern habt ein Ziel, geht in die Richtung. Es wird zu Veränderungen kommen, weil auch IT viel schnelllebiger geworden ist. Aber auf dem Weg werdet ihr quasi bestimmen, welchen Weg ihr hier gehen wollt. Ganz wichtig, ihr braucht auf jeden Fall erstmal ein Kernteam und ein Expertenteam. Und da braucht ihr verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten in diesem Team. Natürlich Entwickler als solche, die Software, die das dazu beitragen sollen. Man braucht aber auch Leute, die sich im Open Source Ökosystem auskennen, wie das funktioniert. Ich hatte vor 2 Wochen ein lustiges Beispiel auf einer OpenStack-Konferenz, wo eine deutsche Firma OpenStack erweitert hat, weil es ja möglich ist, man kann den Quellcode runterladen, haben auch gute Erweiterungen gemacht, aber haben das mit stillen Kämmerlein gemacht, ohne das irgendwie jemand zu erzählen und jetzt tada, ist es plötzlich da. Guter Gedanke, aber so funktioniert Open Source nicht. Ganz wichtig auch, Leute aus der Rechtsabteilung. Man wird auf jeden Fall um das Thema Lizenzen nicht herumkommen, sei es darum, Lizenzen von Software, wo man beitragen möchte, sei es darum, wie gehe ich mit geistigem Eigentum von in der Firma entwickelten Sachen rum, oder aber auch, wenn ich eine komplette Neuentwicklung mache, unter welche Lizenz will ich das denn stellen, welche will ich denn auswählen von den vielen, die es gibt im Open-Source-Bereich. Typischerweise sage ich immer, bei solchen Neuanfängen fangt klein an und geht erstmal auf, versucht irgendwie eine grüne Wiese Umfeld zu schaffen. Ist hier auch genauso, die ersten Schritte erstmal im kleinen Umfeld machen, weil zu viele Köche verderben den Brei, aber dann so schnell wie möglich das Ding wirklich unternehmensweit aufhängen, weil es hat durch das ganze Unternehmen zu gehen und ihr wollt die Kommandostrukturen, die es dort gibt, verwenden und ihr wollt vor allem auch die finanzielle Macht, die es dort gibt, verwenden. Denn wenn ihr eure Leute abholen wollt, eure Entwickler, dass sie das sauber und richtig machen, dann werden nicht drum kommen, ihnen Tools und Methoden bereitzustellen, dass sie das machen können. Dazu gehören so einfache Sachen, dass zum Beispiel auf der Firewall der Zugriff auf GitHub freigeschaltet ist, dass es einen professionellen Account auf GitHub gibt, wo jeder quasi seine Unterverzeichnisse anlegen kann. Man muss das gut vorbereiten, denn da wollen die Leute einfach abgeholt werden und das nur benutzen und sich nicht mit irgendetwas rumschlagen. Bei uns in der Firma haben wir zum Beispiel auch eine kleine Methode oder ein kleines Werkzeug entwickelt, wo ich für meine Software, die ich quasi auf GitHub einstellen möchte, 3-4 Fragen, tatsächlich sind es ein paar mehr, beantworten muss. Und am Ende sagt das Tool, die Lizenz ist wahrscheinlich die beste für dich. Und das ist alles schon vorgefertigt. Ne? Da gibt es ein Auswahlmechanismus dahinter, das hat die Rechtsabteilung abgesegnet und dann geht es ganz, ganz schnell, dass das Ding auf GitHub landet, wenn ich dort meinen Quellcode habe, vielleicht auch meine Leute, die dann entsprechend die Patches verarbeiten. An der Stelle dann, wenn ich praktisch dieses Gerüst vorbereitet habe, dann kann man wieder ein bisschen zurückgehen und klein anfangen, mit kleinen Sachen. Erstmal lernen, wie funktioniert das, was haben wir nicht bedacht, was haben wir vergessen, was funktioniert bei uns anders als bei anderen. Auf einem abstrakten Level findet man immer wieder die gleichen Probleme, wenn man mit gestandenen Firmen für proprietäre Software redet, wie zum Beispiel eine VMware oder eine Semantic oder auch eine Dell EMC, das sind immer die gleichen Probleme, aber im Detail unterscheidet sich dann, wie sie es angepackt haben. Ganz wichtig, wenn ich dieses Projekt habe und das dann auch vorwärts treiben möchte, kommunizieren, intern und extern. Bei uns haben wir das Inner Source und Outer Source genannt, weil wir quasi Leute innen abholen wollten und das ja auch nach draußen bringen wollten. Wir wollten auch verstehen, dass wir Sachen von draußen nach drinnen bringen. Und wieder, wie schon beim ersten Beispiel, helfen, wo es nur geht. Und auch da braucht man wieder Leute mit Leidenschaft und die immer und unermüdlich an verschiedensten Stellen den Leuten zuhören und sagen, ja, das geht so, verstehe ich, aber kann man nicht so machen, aber mach doch das so oder halt, das kann ich aufnehmen, da können wir die Sachen verändern. Ja, stellen wir uns wie die Eingangsfrage, alles einfach? Vielleicht nicht, aber zumindest ist jetzt alles viel klarer, was wir machen wollen an der Stelle. Gut, das Ganze sah vielleicht ein bisschen so aus wie, ich kann Open Source nicht leiten oder ich mache das nur schlecht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe leider zu oft gesehen, dass das falsch eingesetzt wurde, das Modell, das Denkmodell, und dann quasi nach hinten losgegangen ist. Ich bin ein großer Verfechter von Offenheit, von Transparenz, von Standards. Was sollen wir heute mitnehmen? Auf jeden Fall, Open Source ist eine coole Sache, verwenden als Konsument und auch als Beitragender, also selber entwickeln. Aber guckt wirklich auch auf die Details, denn da steckt der berühmte Teufel drin, um die Sache dann auch ganzheitlich richtig zu machen. Es ist relativ wahrscheinlich, dass ihr, um das sauber zu implementieren, auch was bauen müsst intern, sei es nur Werkzeuge, um die Auswahl einfacher zu machen oder andere Sachen, die Sachen sauber auf GitHub landen oder sauber überprüft werden. Holt euch auf jeden Fall Hilfe, intern und extern. Schließt euch zusammen, bildet Communities, Arbeitsgruppen, aber geht auch raus und fragt andere große Firmen, wie haben die das gemacht, wie habt ihr das gemacht. Und man findet auch immer wieder auf Konferenzen einfach Vorträge dazu oder Blog-Einträge im Internet. Man ist da nicht alleine, ihr seid nicht alleine. Man kann da wirklich auch aus den Fehlern der anderen lernen. Nicht immer aus allen, aber schon aus vielen. Und wenn man das beachtet, dann klappt es eigentlich auch mit Open Source. Und anstelle dieses Szenarios sieht man dann eher dieses Szenario. Und damit bedanke ich mich bei euch. Dankeschön.